So, könnt ihr mich hören? Kommt was an? Sehr schön. Gut, ich mache mal kurz ein bisschen Platz hier. Ja. Genau, guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich, euch heute hier begrüßen zu dürfen. Heute darf ich euch ein bisschen was erzählen. Und genau, heute wird es so ein bisschen um Glaube und Gebet gehen. Und als ich vor einiger Zeit gefragt worden bin von Winnie, ob ich mir das mal vorstellen könnte, habe ich gesagt, ja klar. Und ich habe dann ein paar Tage später in meiner stillen Zeit was Cooles gelesen und ich habe mich noch? Ah, jetzt wieder, okay, alles klar. Sehr schön. Genau. Und deswegen, ich will euch einfach einladen, lasst uns zusammen das Markus-Evangelium aufschlagen. Und zwar das Kapitel 11. Da will ich mit euch die Verse 22 bis 25 zusammenlesen. So. Genau, ich lese vor, Neues Leben Übersetzung. Und zwar steht ab Vers 22 drin, da sagte Jesus zu den Jüngern, habt den Glauben Gottes. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf meine Worte. Ihr könnt beten, worum ihr wollt. Wenn ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Doch wenn ihr betet, dann vergibt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Genau, das ist ein sehr krasser Text, finde ich. Doch ich dachte, um den erstmal überhaupt verstehen zu können, müssen wir erstmal wissen, wo befinden wir uns denn gerade? Gerade so ein bisschen die Vorgeschichte müssen wir uns betrachten. Und ich dachte, ich fasse das einfach mal kurz zusammen. Und zwar am Anfang des Kapitels geht es um den Palmsonntag. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Und Jesus und seine Jünger, die verbringen den ganzen Tag in Jerusalem am Tempel. Und abends gehen sie dann immer wieder nach Bethanien zurück und schlafen dort. Und an einem Morgen, Jesus hatte Hunger und wollte was essen, sieht einen schönen Feigenbaum, der so richtig schön blüht und geht hin, aber sieht, dass da keine Früchte dran sind. Ich will gar nicht mehr erzählen, weil ich glaube, das ist schon eine ganze Predigt wahrscheinlich. Und Jesus hat diesen Baum verflucht. Genau, und jetzt befinden wir uns an dem Punkt, am nächsten Tag gehen sie wieder dran vorbei. Und Petrus, wer auch sonst, sieht diesen Baum und ist einfach so voll überrascht, dass er diesen Baum sieht. Und er sagt so, Rabbi, diesen Baum, den du verflucht hast, der ist ja wirklich vertrocknet. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich so schon angesprochen, weil das auch oft in meinem Glaubensleben so ist. Ich bin schon seit klein auf einer Gemeinde, ich höre schon immer Gottes Wort. Und wenn dann irgendwas passiert, obwohl Gott gesagt hat, das wird eintreffen, dann kann ich es nicht glauben. Ich bin überrascht, ich bin überwältigt davon, wie Petrus, der hier einfach so, der das sieht und es irgendwie nicht glauben konnte, weil er gedacht hat, ach, was Jesus sagt, ja, mal gucken, ob es eintrifft, vielleicht, vielleicht nicht. Und Jesus war hier eindeutig. Jesus hat gesagt, dass dieser Baum keine Früchte tragen wird. Und gerade aufgrund dieser Euphorie, die Petrus hat, geht es jetzt um den Text, genau, den ich jetzt gerade eben vorgelesen habe. Genau. Und zwar, ja, kurz Pause. Wir haben ja Zeit. Und zwar fängt Jesus schon an mit den Worten, habt den Glauben Gottes. Also bei mir wird es um Glaube und Gebet gehen, habe ich euch schon gesagt. Und dieser Glaube, von dem Jesus spricht, er tadelt seine Jünger. Er tadelt sie aufgrund des Unglaubens. Gerade weil seine Jünger, die konnten das nicht glauben. Wahrscheinlich nicht nur Petrus. Petrus ist wahrscheinlich immer nur der gewesen, der es immer gesagt hat. Aber alle haben wahrscheinlich nicht daran geglaubt. Was er eigentlich mit anderen Worten sagt, glaub doch endlich das, was ich sage, wahr ist. Glaube doch, dass ich Gottes Sohn bin. Und der Glaube, der ist so entscheidend. Aber Petrus, er konnte es nicht glauben. Er wurde so ein bisschen dran gehindert. Und ich glaube, das ist auch oft in meinem Leben so und vielleicht auch in deinem Leben. Wir werden oft dran gehindert, zu glauben durch Zweifel, durch Ängste oder durch Versagensangst. Und ich merke das auch immer wieder bei mir in der Prüfungsphase, ist das so. Aber ich habe zum Glück eine gute Frau, die mich immer daran erinnert, dass Gott bei uns ist. Ist hier und ich habe ein großes Glaubensvorbild in meinem Leben und das ist der Philipp Mickenbecker. Habt ihr vielleicht auch mal was gehört? Der Jonas hatte letzte Woche was von ihm erzählt gehabt, und zwar einer von den Real Life Guys. Er ist jetzt vor ungefähr einem Monat gestorben, aber ich fand's krass. Also ich fand sein ganzes Leben, so wie er gelebt hat, so wie er geglaubt hat, das hat mich einfach bewegt und es hat mich einfach begeistert. Und zwar, er hat so viele Sorgen gehabt, gerade in den letzten 3 Jahren und besonders in den letzten 10 Monaten, wo er nochmal diagnostiziert bekommen hat, dass er Krebs hat. Ihm wurde gesagt, dass er stirbt. Wisst ihr, und ich glaube, ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte, aber ich weiß nicht, ob ich dann so einen krassen Glauben gehabt hätte. Wisst ihr, und bei ihm war es genau das Gegenteil. Er hatte wirklich so einen krassen Glauben. Und er war Gott so nah in der Zeit. Jeder, der ihn kannte in dieser Zeit, hat gesagt, er hat so eine Hoffnung ausgestrahlt, die noch nie jemand gesehen hat. Sogar kurz vor seinem Tod haben die Ärzte davon gesprochen, dass sie noch nie jemanden so sterben sehen haben. So große Persönlichkeiten haben sie schon sterben sehen, aber niemanden, der so eine Hoffnung ausgestrahlt hat. Und ich habe mich gefragt, woher kommt denn diese Hoffnung? Und diese Hoffnung, die er hatte, die kam einfach dadurch, dass er die Zusagen Gottes, das Wort Gottes, er hat ihm einfach Glauben geschenkt. Er hat gesagt, ich werde geheilt, ich werde gesund. Und da haben ihm auch Leute gefragt, ja, aber warum glaubst du das? Denkst du nicht, dass du stirbst? Er so, doch, ich glaube schon, dass ich sterbe. Aber dann, wenn es Gottes will. Und zwar, er kennt einen Arzt und dieser Arzt, der wird ihn heilen, auch wenn es erst im Himmel ist. Und diese Hoffnung, weil er gesagt hat, er wird mich heilen und ich werde bei Gott sein. Und das ist, er hat Gottes Wort Glauben geschenkt und deswegen hat er diese Hoffnung so ausgestrahlt. Und das ist, finde ich, so genial. Und es geht weiter im Vers 23, wo Jesus sagt, je nach Übersetzung, wahrlich, ich sage euch. Ich denke, die meisten kennen irgendwie diesen Ausspruch, diese Phrase, die Jesus irgendwie häufig am Anfang seines Satzes benutzt. Und ich habe mich gefragt, ja, irgendwas muss es ja bedeuten. Ich habe mal geguckt, es kommt wirklich sehr oft in der Bibel vor. Insgesamt an 120 Erwähnungen, 77 allein im Neuen Testament und wahrscheinlich 80-90% nur von Jesus. Ich habe gedacht, okay, was heißt das? Ich habe mal im Duden nachgeguckt und habe gedacht, ist jetzt nicht so spektakulär, es bedeutet einfach nur sowas wie wirklich, in der Tat. Also ich habe gedacht, da muss ja noch mehr hinterstecken. Und das Wort wahrlich, das kommt aus dem Hebräischen. Und es bedeutet sowas wie völlige Wahrheit, Gewissheit, Zuverlässigkeit und Treue. Und das ist schon eine ganz andere Übersetzung. Und eine Übersetzung, das ist die coolste Übersetzung, ist Amen. Wahrlich ist das gleiche Wort wie Amen. Das ist das Amen, das wir nach dem Gebet sagen, als Zuspruch oder so sagen. Ihr kennt es alle. Und auch Jesus, er wird in der Offenbarung als Amen bezeichnet. Und zwar steht da im Kapitel 3, das ist die Botschaft dessen, der das Amen ist. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Ich sage, krass, das ist eine ganz andere Bedeutung, weil ich habe mich gefragt, was meinen wir, wenn wir eigentlich Amen sagen? Die einen denken so, ja, das heißt ja sowas wie in der Tat oder sowas, ja. Stimmt schon, aber es steckt noch viel mehr da hinten dran. Und zwar, wenn wir Amen sagen, dann sagen wir erstens, dass wir den Worten zustimmen, die jemand gerade gesprochen hat, aber es bedeutet noch viel mehr, und zwar sagen wir damit automatisch, dass wir das gesprochene Wort zu unserer Wahrheit machen. Das heißt, wir gehen eine Verpflichtung ein. Wir gehen eine Verpflichtung ein, dass wir zu dieser Wahrheit, die wir angenommen haben, dass wir dazu stehen und dass wir versuchen, danach zu leben. Im 2. Korintherbrief steht es auch nochmal drin, denn in ihm erfüllen sich alle göttlichen Zusagen, deshalb sagen wir Amen. Und Jesus, der selbst Gott ist, er sagt Amen zu seinen Verheißungen. Er sagt Amen, weil er sagt, dass seine Verheißungen die Wahrheit sind. Und er geht selbst die gleiche Verpflichtung ein wie wir, wenn wir Amen sagt. Er verpflichtet sich, dass er zu seinen Worten steht. Und ich denke mir, ist das nicht genial? Gott verpflichtet sich selbst und er gibt uns diese Zusagen. Das heißt, wir können ihm glauben und das finde ich so genial. Und dann kommen jetzt die nächsten Worte. Wahrscheinlich kennt ihr alle den Vers 23. Wenn ihr zu diesem Berg sagt, heb dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, dann wird es geschehen. Ja, was meint Gott damit? Ich denke, das ist ein sehr bekannter Vers. Und ich glaube, er meint es nicht wortwörtlich. Also ich weiß, dass ein Dave zum Beispiel sehr freuen würde, wenn er einen Berg hierher versetzen könnte, aber es geht leider nicht. Sorry, Dave. Aber es geht um den Berg in meinem Leben, es geht um den Berg in deinem Leben. Und zwar der Berg, der aus Unglaube, der aus Zweifel, der aus Ängsten, aus Entmutigung besteht. Wisst ihr, und diesen Berg, der steht zwischen uns und Gott. Und diesen Unglauben, diese Sünde, den das können wir beseitigen, und zwar mit Glauben. Und zwar, sagt hier noch weiter, entscheidend ist, dass wir glauben in unserem Herzen und nicht daran zweifeln. Das heißt, wir sollen glauben und nicht zweifeln. Dann können wir Unmögliches möglich machen. Wir können die Sünde aus unserem Leben beseitigen. Und Jesus bleibt nicht nur beim Glauben, er geht auch ein bisschen noch einen Schritt weiter und sagt uns auch, wie wir es machen können. Und zwar in Vers 24 steht drinne: ihr könnt beten, worum ihr wollt. Wenn ihr glaubt, dann werdet ihr es erhalten. Ist das nicht eine geniale Zusage, die Gott uns hier macht? Jesus macht hier nämlich keine Einschränkungen. Er sagt nicht, ey, du kannst beten, worum du willst, aber bitte nicht für deinen Job, nicht für die Schule, nicht für deine Familie, nicht um Geld, Glück oder Sonstiges. Macht er nicht. Er macht aber eine andere Einschränkung. Also was heißt Einschränkung? Eigentlich eine Bedingung. Er sagt, wenn ihr glaubt, dann werdet ihr es erhalten. Wir haben jetzt schon viel um Glaube gesprochen. Und was bedeutet das, wenn wir glauben? Und ich glaube, es bedeutet einfach nur, dass wir das Gebet, das muss dem Willen Gottes entsprechen. Denn ja, Gott ist kein Wunschautomat. Ich meine, ich könnte jetzt auch beten, dass ich eine Mercedes G-Klasse morgen vor der Tür stehe. Und ihr könnt alle Amen sagen. Ich weiß nicht, ob es in Erfüllung geht, aber darum geht es nicht. Denn Gott ist kein Wunschautomat. Der Dave hatte mal an der Elften ein cooles Zitat, ich weiß gar nicht, ob das von ihm kommt oder nicht, gesagt. Und zwar hat er gesagt, liebe Gott und tu, was du willst. Bei uns wird es besser passen, wenn wir sagen, liebe Gott und bete, worum du willst. Der eine denkt sich, okay, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Aber ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun. Denn wenn wir Gott lieben, dann werden wir automatisch das tun und dafür beten, was er möchte. Denn sein Wille, das wird auch unser Wille werden. Der Galaterbrief beschreibt das nochmal ganz gut. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt also, wenn Christus in dir lebt oder in mir lebt, dann ist auch sein Wille in uns. Und das ist das Geniale daran. In der Vorbereitung habe ich gesagt, ja, eigentlich steht so, die Hauptsachen wurden schon gesagt. Und jetzt kommt noch der Vers 25. Ich habe gesagt, ja, ist ja, ja ein guter Vers, schöner Vers so irgendwie, aber mal gucken. Und da steht nämlich drin, doch bevor wir anfangen zu beten, sollen wir vergeben. Genau, und das war dann genau in der Zeit, ich hatte 2-3 Tage später einen kleinen Stress mit dem Wege gehabt. Und ich habe einfach gemerkt, warum da steht, dass wir erst vergeben sollen und dann sollen wir beten. Ich glaube, also der Stress, der war so unbedeutend. Also ich glaube einfach, ich hatte recht und sie dachte, sie hätte recht und wir wussten nicht, wer recht hatte, so ungefähr. Genau wie immer, ja, ihr kennt es ja. Und genau in dieser Zeit habe ich einfach gemerkt, wie schwer es doch ist, irgendwie gemeinsam zu beten, gemeinsam zu Gott zu kommen. Weil, ja, wir haben so schon Alibi-Gebete so ein bisschen gesprochen, vor dem Essen, wie man es so macht oder vorm Schlafen gehen, aber es war kein richtiges Gebet, was wir gesprochen haben. Und ich glaube, Gott weiß, was uns gut tut. Gott weiß, dass uns Versöhnung gut tut, denn er ist ein Gott der Versöhnung. Das steht auch in der Bergpredigt, hat er es schon so gut geschrieben, wie er sagt, dass ihm Versöhnung wichtiger ist als das Opfer. Und auch im Epheserbrief, im 4. Kapitel, steht drin, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Ich weiß, dass es schwer ist, also ich schaffe es auch leider nicht immer, aber das soll uns einfach ermutigen, auch in solchen Momenten, wo wir einen Groll gegen Menschen hegen, sollen wir sollen wir zu dieser Person hingehen und um Vergebung bitten. Und ich finde es sehr krass, weil ich könnte jetzt theoretisch aufhören und sagen, ja, Amen, aber es geht noch weiter. Hier steht nämlich drin, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Das heißt, wir müssen vergeben, um Vergebung zu erlangen. Und das ist krass. Denn Gott ist ein Gott der Versöhnung, wie ich gesagt habe. Das heißt, wenn du einen Groll hegst, dann will ich dich einfach ermutigen, nach Vergebung zu suchen oder auch der Person zu vergeben, auch wenn es vielleicht schwer ist in dieser Situation. Aber ich bin mir sicher, dass wir, wenn wir einen Groll hegen, wenn wir einen Streit mit jemandem sind, dann können wir Gott nicht so anbeten, wie es ihm eigentlich gebührt. Ich glaube, dass wir nicht mit reinem Herzen dann beten können. Und Gottes Gebet ist so wichtig. Und deswegen will ich euch ermutigen, deswegen sind wir heute hier. Wir wollen Gott, der uns diese Zusagen gemacht hat, wir wollen ihm danken, wir wollen ihn loben und ihn einfach preisen. Diese Zusagen sollen wir glauben. Gerade Ja, ich könnte euch eigentlich alle Liedtexte nochmal vorlesen. Das waren so viele Zusagen, die Gott uns gemacht hat. So viel Segen, der uns geben will. Diese Verheißung. Und ich will euch einfach ermutigen, glaubt diese Verheißung. Glaubt diesen Segen. Und wir können ihn ehren, wenn wir es einfach singen. Das sind, Lobpreis, was ist das? Das sind eigentlich nur gesungene Gebete. Und dazu will ich euch einfach ermutigen. Lasst uns jetzt mit reinem Herzen Gott nochmal anbeten. Deswegen, ich bitte die Band jetzt nach vorne, lasst uns nochmal Gott zusammen anbeten. Amen.